Mit Humor steht über diesem Robert Schumann-Stück aus den 5 Stücken im Volkston für Violoncello und Klavier. Pablo Casals und Leopold Mannes waren das. In einer Aufnahme aus den 50ern, leicht erkennbar am eher kratzigen, unperfekten Sound. Heute in digital gereinigten Zeiten erwarten wir die Perfektion und den sauberen Klang. Und auch sonst soll bitte alles schön clean sein. Und zwar nicht erst seit, Sie wissen schon, nicht nur sauber, die Reinheit prangt es glänzend über dieser ersten Matinee im neuen Jahr. Und keimfrei heißt eines der Bücher von Thomas Machow. Der emeritierte Professor für Kulturgeschichte leitet heute das Internationale Forschungszentrum für Kulturwissenschaften in Wien. Und 2020 ist er mit dem österreichischen Staatspreis für Kulturpublizistik ausgezeichnet worden. Guten Morgen, Herr Machow.
Guten Morgen, Frau Juncker.
Wir befinden uns in einem keimfreien Ausnahmezustand. So sehr um möglichst klinische Sauberkeit bemüht waren die Menschen wohl nie. Wie erleben Sie als Kulturwissenschaftler diese Zeit?
Das ist eine sehr spannende und interessante Zeit, ganz abgesehen von den vielen Einschränkungen, die sie uns auferlegt, weil wir nochmal auch die Geschichte der Hygiene und der Bemühungen um Sauberkeit vergegenwärtigen können und vergegenwärtigen müssen und dabei natürlich auch viele Alltagsgewohnheiten, Alltagsrituale verändern müssen. Das fängt mit den Begrüßungsritualen an und endet mit den Verabschiedungen. Und wir haben uns offenbar relativ rasch daran gewöhnt, alle möglichen Kriterien und Maßnahmen und Regeln öffentlicher und privater Hygiene noch sehr viel genauer zu beachten, als wir das bisher ohnehin schon getan hatten.
Genau, Sie sagen ohnehin schon getan haben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich das gesteigert hat in den letzten Jahrzehnten. Ich habe mal durch Zufall in die erste Folge der Fernsehserie Der Kommissar von 1969 reingeguckt und da sieht man, wie einer der biederen Ermittler seine leergegessene Wurstpappe einfach im lässig hohen Bogen in einen Vorgarten schmeißt. Geraucht und getrunken wird dauernd, wäre heute undenkbar. Das hat ja auch was mit Reinheit zu tun. Wann hat sich das geändert?
Naja, es hat sich deutlich geändert in den letzten 10, 20 Jahren vor der Jahrhundertwende und immer mehr gesteigert ist. Hat nicht nur mit den Bedürfnissen natürlich einer immer umfassender agierenden Hygieneindustrie zu tun. Es ist auch ganz schlicht, wenn man am Abend die Werbeeinschaltungen vor den Nachrichten sieht und plötzlich bemerkt, wie viele Zahnpasten, wie viele Unreinheiten einem da vorgehalten und natürlich mit den entsprechenden Produkten empfohlen werden. Das hätte es tatsächlich 20 Jahre davor so noch nicht gegeben.
Ja, die Zähne werden immer weißer, die Körper immer haarloser. In den 80ern trug man noch Achselhaar. Ich habe jetzt ein Foto von Nena aus der Zeit gesehen. Das wirkt wie aus einem Paralleluniversum. Wird sich das jetzt noch steigern mit der Reinheit?
Ich glaube, das wird sich jetzt aufgrund der Erfahrungen mit der Pandemie eher noch steigern als abschwächen. Es ist ganz offenbar ein Grundtrend, der deshalb eben auch ein bisschen eine gefährliche Seite hat, weil er sehr oft dann auch auf kulturelle Kontexte übertragen wird und man dann plötzlich das Gefühl hat, jeder Kontakt, jede Begegnung, jede Berührung, aber auch jede Betrachtung, was weiß ich, eines Kunstwerkes oder so, steht schon unter Kriterien von Sauberkeit, die wir uns, wie gesagt, vor einem halben Jahrhundert noch nicht ausmalen hätten können.
Reinheit bedeutet ja auch vor allem geruchsneutral. Kann es sein, dass sich da auch in der Vergangenheit schon was in den Düften geändert hat? Früher mehr Patchouli, heute eher Seife?
Ja, die Seife ist natürlich auch im 19. Jahrhundert dann sehr populär geworden, oft auch mit sehr merkwürdigen Werbemethoden, jedenfalls aus heutiger Perspektive, weil es natürlich immer darum ging, nicht nur sauber und rein, sondern möglichst auch weiß zu werden, ähnlich wie die Zähne weiß sein sollen. Und dass da natürlich manchmal rassistische Ideale mittransportiert wurden, das ist naheliegend und aber auch aus heutiger Perspektive erschreckend. Also wenn dann gezeigt wird, wie ein Kind das eben eine dunkle Hautfarbe hat, durch die Verwendung einer Seife in Nordamerika dann eben auch fast weiß wird, dann ist damit natürlich auch eine kulturelle Anpassung vollzogen und mitgedacht, die wir natürlich heute mit großen Bedenken sehen. Wir versuchen natürlich auch inzwischen in unserem Denken etwas genauer, etwas sauberer, etwas reiner zu werden, weniger schmutzige Begriffe zu verwenden und uns da auch zu ändern. Das heißt, hier sind die Anforderungen an den Einzelnen und an ganze Kulturen inzwischen deutlich gestiegen.
Das ist ja eine ambivalente Sache mit der Hygiene, ne? Einerseits verlängert sie klar die Lebenserwartung und ist gerade im Moment unabdingbar. Andererseits befördert sie ja fast neurotische Zwänge und Ängste. Wann ist Reinheit eindeutig zu viel?
Ja, ich glaube, Reinheit wird dann zu viel, wenn wir die Umwelt und unsere Mitmenschen nur noch als Bedrohung wahrzunehmen beginnen, nämlich als potenzielle Träger oder Trägerinnen von Verschmutzung. Und das war ja schon in den Zeiten der Pandemie recht deutlich zu beobachten. Plötzlich sind alle Menschen, mit denen man in einer Stadt oder auch am Dorf zusammenwohnt, potenzielle Gefährder geworden, wie man das neuerdings ja nennt. Und diese Gefahr, die ist natürlich mit Formen sozusagen der Isolation und der Abwehr verbunden, die einer Kultur auf Dauer nicht zuträglich sein können. Also da wird Reinheit, da kommt es zu einem Überschuss, der eben auch gefährlich zu werden beginnt.
Wenn das aber so ist, dass unsere Welt immer cleaner wird, jetzt nicht nur pandemiebedingt, sondern grundsätzlich, was sagt das über unsere Welt und vor allen Dingen über die Bewohner dieser Welt aus?
Verrückte daran ist, dass die Maßnahmen, die getroffen werden, um diesen höheren Reinheitsgrad zu erzielen, oft in einem seltsamen Missverhältnis stehen, zum Beispiel zu unseren Umgangsformen mit Müll und Abfall. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt bloß, weil wir Müll trennen, schon einen sauberen Haushalt führen würden. Es ist auch nicht so, dass die illegalen Müllverbrennungsanlagen oder gar die Verschaffung gefährlicher Giftmülltonnen in andere Länder uns davor schützen würden. Es ist so, dass man vielleicht ein klareres Bewusstsein über die tatsächlichen Gefahren von Verunreinigung und Verschmutzung etwa der Meere oder der Wälder und so haben müsste, während wir ja anfangen, unsere Haushalte dann mit 8 verschiedenen Sorten von Mülleimern auszurüsten.
Ist das nicht auch das Bedürfnis nach Kontrolle? Ich dachte, als die Hysterie um den Hygieneartikel Klopapier begann zu Beginn der Pandemie, dass das auch so eine Art Übersprung war aus Angst vor Kontrollverlust?
Ja. Kontrollverlust ist ganz sicher ein wesentliches Stichwort, das in diese Diskussion integriert werden muss. Und das hat ja von Anfang an da auch eine große Rolle gespielt, so als wenn es das Schlimmste wäre, dass uns das Klopapier abhanden kommt oder ausgehen sollte. Und von daher gesehen kann man schon auch mit dem Stichwort Kontrollverlust Verhaltensweisen beschreiben, die etwa in der Psychoanalyse dann als typische Eigenschaften des Analcharakters beschrieben wurden, das heißt desjenigen, der für kleine Sauberkeitsleistungen große Belohnungen erwartet. Und eine der verblüffenden Effekte unserer gegenwärtigen Welt ist, dass wir das immer mehr in unser Persönlichkeitsbild integrieren, auf der anderen Seite aber dann am Abend erschreckt in den Nachrichten hören, wie viel schmutziger die Welt, der Planet, der wunderschöne blaue Planet, der inzwischen von ganzen Halden von Weltraumschrott eingekreist ist, wie viel schmutziger diese ganze große Umwelt zu werden beginnt.
Thomas Machow, danke, dass Sie uns reinen Wein eingeschenkt haben. Dabei, was das so auf sich hat mit unserer Reinlichkeit.
Herzlichen Dank Ihnen, Frau Junker.
Einen schönen Sonntag und ein gutes Jahr wünsche ich Ihnen. Nicht nur sauber, die Reinheit, die Matinée in SWR 2.